Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Leipziger Buchmesse zusammen mit dem Literarischen Kolloquium in Berlin konzipiert wurde und vom Außenamt unterstützt wird. Wir versuchen innerhalb dieser Reihe europäische Themen aufzugreifen, die in der Luft liegen. Und da haben wir ja im Moment gerade genug. Und eines dieser Themen, die wir beleuchten wollen, haben wir die im Nahen Osten genannt. Was ist da los? Und haben uns überlegt, was gibt es eigentlich in den Visegrad-Staaten für Empfindlichkeiten bezüglich der Europäischen Union. Das Podium wird Ihnen vorstellen Jens Biski, von Ihnen aus gesehen der Herr von links, der Zweite, der sich gerade die Brille abnimmt. Jens Biski ist bei der Süddeutschen Zeitung, allerdings mit Dienstsitz in Berlin und mit einer großen Sachkunde, auch was Mittel- und Osteuropa betrifft. Ich überlasse die weitere Stunde jetzt gerne dem Podium, freue mich, dass Sie gekommen sind und freue mich, dass ihr alle da seid und bin gespannt, was jetzt rauskommt. Lieber Jens, du bist dran. Ja.
Guten Tag, bin ich zu hören? Ja, hoffe ich mal. Schön, dass Sie da sind. Wir wollen in kurzer Zeit über den unbekannten Nahen Osten reden, also über die Länder der Visegrad-Gruppe. Ich freue mich sehr, dass aus Prag Radka Denemarkova gekommen ist. Sie hat Germanistik und Bohemistik studiert, hat in Prag promoviert und unterrichtet dort am Institut für tschechische Literatur. Es ist auf Deutsch von ihr der viel gelobte und ausgezeichnete Roman Ein herrlicher Flecken Erde erschienen. Aus Polen ist zu uns gekommen Michał Ksiączek, der, wenn ich richtig informiert bin, Förster und Kulturwissenschaftler ist. Auf jeden Fall, wenn man irgendwann mal von den Aktualitäten und den Gereiztheiten genug hat und sagt, man möchte vielleicht in eine ganz entlegene Landschaft, dann weiß Michał Ksiączek garantiert, wo man dahin fahren und wo man dahin gehen kann. Er hat einige Jahre in Jakutien verbracht, er hat in Politika geschrieben und ein Buch über Jakutsk, das Wörterbuch eines Ortes, vorgelegt. Gedichte über die Wissenschaft von den Vögeln und es gibt auf Deutsch von ihm ein Buch, Weg 816. Da geht es um einen Wanderweg am Bug entlang. Rechts von mir sitzt, er kommt auch aus dem Osten, aber etwas näher, Philipp Theer aus Wien. Philipp Theer kann und sollte man in Leipzig kennen, denn er hat mit seinem Buch über die neue Ordnung auf dem alten Kontinent hier den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch und Essayistik gewonnen. Vor kurzem ist von ihm bei Suhrkamp ein Buch Die Außenseiter über die Flüchtlingspolitik in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in europäisch vergleichender Perspektive erschienen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, auch wenn ich schon vermute, dass wir erstens nicht alle Fragen abschließend klären können und dass es zweitens nicht so einfach ist, immer einen richtigen Fokus zu finden. Deswegen will ich mit einem Zitat einer ostdeutschen Autorin beginnen, Helga M. Nowak, eine Schriftstellerin, die schon vor Biermann ausgebürgert worden ist, auch wenn man das immer gerne vergisst. Und diese Schriftstellerin hat 1988 eine Rede über Europa gehalten und da sagt sie unter anderem: Im Gegensatz zur europäischen Literatur, die ein gestandenes Alter erreicht hat, ist die europäische Gemeinschaft noch immer schwer behindert. Sie hinkt. Sie ist ein einbeiniges Wesen. Die europäische Gemeinschaft umfasst eben nur die westlichen Länder. Unter Ausschluss der anderen östlichen Hälfte wird es kein vereinigtes Europa geben. Unsere Kollegen, Dichter und Schriftsteller aus Ungarn, der Tschechoslowakei, aus Polen fürchten ein Fortschreiten der westeuropäischen Einigung. Sie fürchten noch mehr als bisher an den Rand gedrängt zu werden. Das ist eine Meinung aus dem Jahr 1988. Sie wissen, dass sich die Verhältnisse wenig später überraschend glücklich und erfreulich geändert haben. Die Visegrad-Gruppe, das sind vier Staaten, die Slowakei, Polen, Tschechien und Ungarn, wurde 1991 gegründet, um gemeinsam die Übergangszeit zu organisieren, also den Übergang aus den Wirtschaften, wie sie bis dahin waren, in Marktwirtschaften. Es leben in diesen vier Ländern etwa 65 Millionen Menschen. Und wenn meine Zahlen stimmen, dann haben sie gemeinsam so ein Bruttoprodukt von etwa 940 Milliarden Dollar im Jahr. Das kann mal mehr, mal weniger sein, aber damit Sie ungefähr eine Vorstellung haben. Diese Visegrad-Gruppe ist in der letzten Zeit wieder öfter in den Nachrichten aufgetaucht, weil sie sich sehr deutlich zur Flüchtlingspolitik, zu Fragen der Migration geäußert haben. Es gibt Versuche der österreichischen Regierung, enger mit der Visegrad-Gruppe zu kooperieren. Ich möchte aber gar nicht erstmal auf dieser hohen politischen Ebene beginnen, sondern Frau Denemarkova fragen, wie sie das einschätzt. Wie ist das in Prag, eine Stadt, die Sie wahrscheinlich alle schon besucht haben, eine Stadt, die sehr europäisch ist? Wie ist das in Tschechien? Haben die Leute, gibt es dort Menschen, die wirklich das Gefühl haben, wir gehören zur Visegrad-Gruppe? Oder sagen die, wir sind Tschechen, Prager, Europäer?
Na, ich muss Ihnen sagen, dass ich keine Antworten auf diese Frage habe. Weil vor allem in den letzten drei Jahren verstehe ich diese Staaten und auch Staat, wo ich geboren wurde und ich lebe in Prag, absolut nicht. Also wir haben wirklich Polen, Ungarn, Slowakei, auch Tschechien, wir haben wirklich nicht nur politisch, ökonomisch nicht, das, ökonomisch haben wir nicht versagt, weil dieser ökonomische Pragmatismus ist das Wichtigste bei uns. Wir haben menschlich versagt, absolut. Und das geht wirklich unter allen Schichten, muss ich sagen, und das war für mich große, große Überraschung. Und für mich war wichtig, das ist immer paradox und für Schriftsteller sehr, sehr wichtig. Ich war also mit Pausen drei Jahre in China. Und in China ist etwas ganz Neues, was ich auch nicht verstehe, aber es funktioniert. Da hat sich das Schlimmste vom Kapitalismus und das Schlimmste vom Kommunismus geküsst. Und wirtschaftlich, also funktioniert es absolut. Und Osteuropa bewundert, also Westeuropa auch, aber Osteuropa vor allem, die möchten nur diese chinesische freundschaftliche Beziehungen haben und so weiter. Und dann mit dem Abstand aus China habe ich auf einmal begriffen, was in Osteuropa los ist. Aber ich möchte da nicht darüber so lange reden. Ich kurz sage ich metaphorisch. Wir sind immer Tschechien. Wir brauchen Franz Kafka für die Touristen. Dank Franz Kafka Teil der Weltliteratur, der Weltkultur. Aber wir haben 40 Jahre über Kafka nicht gesprochen. Wir mussten Franz Kafka rehabilitieren. Und immer wieder haben die Menschen Problem, dass er auf Deutsch geschrieben hat und gesprochen hat. Also eigentlich bis heute ist er nicht Teil unserer Kultur. Aber für die Welt ist es wichtig. Und dabei gibt es da selbstverständlich sehr, sehr wichtig, dass wir da absolut nicht benannt haben und was da los war vor Jahren 1989. Jetzt meine ich Opfer und Täter. Und da zeigt sich, wie das wichtig ist. Das dauert Generationen wie im Westen von Deutschland, aber das funktioniert. Dann ist die Gesellschaft gesund, weil wir sind jetzt in der Zeit, wo wir haben in der Regierung die ehemaligen Mitarbeiter von der Staatspolizei. Wir haben den Botschafter in Peking, der auch ehemalige, also wirklich hohe Mitarbeiter der Staatspolizei ist, der in Moskau studiert hat. Das in solcher Welt. Und das, wissen Sie, das sind alle Details, aber diese alle viele Details Ja, das alles hängt zusammen. Und muss ich sagen, ich bin von Graz gekommen. Ich bin jetzt für ein Jahr in Graz, in Österreich. Und ich habe mir gesagt, endlich habe ich Ruhe in Österreich. Ich vergesse ein bisschen Osteuropa. Oh mein Gott, jetzt diese Wahl und Burschaften und diese Nazi-Stimmen. Also das ist überall in Europa und in der Welt. Also wenn ich so es meine Antwort so könnte.
Jean-Jacques, wie sieht das in Polen aus? Also ich wohne in Berlin, da gibt es sehr, sehr viele Polen, die verstehen sich selbstverständlich als Polen, als Berliner, als Europäer. Ich habe dort noch keinen getroffen, der gesagt hat, also wir sind die Osteuropäer der Visegrad-Staaten, wir müssen es den anderen mal zeigen. Nun ist das ja die Leute, die ich da treffe, die zufällige Gruppe. Gibt es in Polen jemand, der sagt, es ist wichtig, dass wir, dass Warschau, Bratislava, Budapest und Prag enger zusammenarbeiten gegen Westeuropa?
Guten Tag. Nie ma takiego poziomu identyfikacji tożsamościowej, którą nazwałbym może tą wyszehradzką.
Es gibt keinen solchen Level der Identifizierung, den ich Wyszehrada Identifikation nennen würde.
Myślę, że większość z moich znajomych, nie większość, ale znaczna część nie umiałaby wymienić tych państw, które są w składzie tej grupy nawet.
Die meisten meiner Bekannten würden gar nicht die Länder nennen können, die zu dieser Gruppe gehören sollten.
W tej chwili nawet ten Polak Europejczyk, ten poziom identyfikacji jest negowany przez rządzących, przez ten główny nurt narracji o polskości.
Momentan ist es so, dass der Pole als Europäer durch die aktuelle Regierung und die Erzählung der Regierung definitiv negiert wird.
Co więcej, nawet ta dotychczasowa polskość jest negowana. Okazuje się, że po tej trzeciej Rzeczpospolitej, bo po II wojnie światowej mieliśmy trzecią Rzeczpospolitą.
Auch das bisherige Polnischtum wird negiert. Es stellt sich nämlich heraus, dass nach der dritten Republik Polen, wir hatten ja nach dem Zweiten Weltkrieg die dritte Republik.
I ta czwarta Rzeczpospolita, która teraz jest zbudowana, ta czwarta Polska, wręcz chce zerwać z przeszłością tej trzeciej Polski.
Also die vierte Republik, die jetzt aufgebaut wird, die will unbedingt mit den Traditionen der dritten Republik brechen.
Nawet do tego stopnia, że nie chce odpowiadać za różne wydarzenia tamtego okresu historycznego, nie chce nieść tamtego bagażu historycznego.
Es geht so weit, dass die vierte Republik nicht dafür verantwortlich sein will, was die dritte Republik gemacht hat und will diesen historischen Rucksack nicht mit sich mitschleppen.
Dlatego też pewnie trudno mówić o takiej tożsamości na tych bardziej ogólnych poziomach, jeżeli ta polskość wciąż tak buzuje, wciąż tak jeszcze się rozwija, dojrzewa czy krzepnie.
Deswegen ist es schwierig, über die andere Identität zu sprechen, wenn das Polnischsein oder das Polnischtum sich immer noch in der Entwicklung befindet, immer noch gärt.
Ja, vielen Dank. Trotzdem eine kurze Nachfrage. Am 13. März, vor kurzem, hat Präsident Andrzej Duda eine Rede gehalten und kommt in dieser Rede zu einem Argument, das ungefähr so geht. Es gibt Polen, die sagen, die Europäische Union ist gut, weil die verhindert Konflikte. Wir kennen diese Meinung aus der Zeit der Teilung, also den Jahren zwischen 1772 und 1918, in denen es Polen nicht auf der Landkarte gab. Und wir wissen, dass es schlecht ist, sagt Duda, wenn in weiter Ferne, in entfernten Hauptstädten über das Schicksal Polens entschieden wird, wenn die Polen für andere Kassen arbeiten müssen, statt für das eigene Vaterland und auf eigene Rechnung zu arbeiten. Wenn man das hört, hat man den Eindruck, da wird der Pol-Exit vorbereitet. Übertreibe ich da?
Pan ma takie wrażenie?
Część z moich rodaków na pewno ma wrażenie niepełnego udziału w Europie, raczej takiego rynku zbytu europejskiego.
Ein Teil meiner Landsleute ist garantiert der Meinung, wir sind nicht vollwertige Europäer, wir sind nur der Absatzmarkt für europäische Produkte.
Nowe markety, firmy, które szukają tanich możliwości rozwoju czy taniej siły roboczej, raczej nie są tam mile widziane.
Es entstehen neue Supermarkets, neue Firmen, die billige Arbeitskräfte suchen und diese werden nicht gern gesehen.
Ludzie zdają sobie sprawę z różnicy w jakości życia na Zachodzie. Ta różnica wciąż jest na przykład widoczna w zarobkach czy właśnie w poziomie życia.
Denn es gibt nach wie vor noch einen Unterschied in dem Lebensstandard zwischen dem östlichen und dem westlichen Teil. Den gibt es nach wie vor. Das zeigt sich zum Beispiel durch die Höhe der Löhne.
Akces do Unii Europejskiej nie zmienił ich życia, poziomu ich życia.
Also diese Leute, das Leben dieser Leute oder das Niveau des Lebens hat sich seit dem Beitritt zur EU nicht verändert.
Moja książka w Niemczech kosztuje 22 euro. W Polsce około 6 euro.
Mein Buch kostet 7. In Deutschland 22 euro, in Polen zwischen 6 und 7 euro.
Co więcej, słyszą w tej narracji historycznej europejskiej, że słyszą narrację, która nie odpowiada ich wizji, z którą się nie zgadzają.
Und diese Leute, wenn sie die jetzige europäische Erzählung hören, das ist nicht ihre Vision, das ist nicht ihre Erzählung, damit sind sie nicht einverstanden.
Bardzo wielu ludzi w Polsce obawia się nazwania ich na przykład sprawcami.
Sehr viele Leute in Polen haben Angst davor, als Täter bezeichnet zu werden.
Sprawcami różnych negatywnych historycznych wydarzeń. Na przykład określenie polskie obozy śmierci dla przeciętnego Polaka nie jest określeniem geograficznym.
Zum Beispiel Täter in bestimmten historischen Kontext, zum Beispiel die Bezeichnung polnische Todeslager, das ist für den durchschnittlichen Polen keine geografische Bezeichnung.
Raczej jest to określenie, które wskazuje na sprawcę.
Sondern mehr eine Bezeichnung des Täters.
Z tego powodu te nastroje społeczne są coraz bardziej negatywne. Z tego powodu ludzie wybrali takich rządzących, którzy przedstawiają im tę historię, narrację historyczną, która im odpowiada.
Deswegen ist die Stimmung schlecht und deswegen hat das Volk auch diese Regierung gewählt, die ihnen eine andere Erzählung bietet.
Ja, vielen Dank. Ich habe den Fauxpas begangen, Ihnen eine ganz wichtige Akteurin hier oben nicht vorzustellen. Joanna Hübner-Lunau ist so freundlich zu übersetzen und sie macht das ganz wunderbar. Vielen Dank. Herr Thier, Sie haben ein Buch geschrieben über den Umbruch in Europa, der nicht ganz 1989 begonnen hat, aber wir wissen ungefähr, was wir meinen, wenn wir über das Jahr 1989, die Welt davor und die Welt danach reden. Aus Ihren Beobachtungen heraus, würden Sie sagen, die Visegrad-Staaten haben mehr Unterschiede oder mehr Gemeinsamkeiten? Also gehören die wirklich so eng zusammen?
So, ich hoffe, dass man das hören kann, was ich sage. Ja, also erstmal danke für die Einladung und die freundliche Einführung. Freut mich, hier zu sein. Also die haben sich zusammengeschlossen auf dem Weg in die EU. Und es ist schon politisch relevant, dieser Zusammenschluss. Beispiel, die Schließung der Balkanroute, konkret Thema Flüchtlinge, im Jahr 2016. Anfang 2016, die wurde ja häufig einem damaligen österreichischen Außenminister Sebastian Kurz zugeschrieben, in deutschen Talkshows, wurde er dafür gefeiert und da wurde aber eigentlich gar nicht genau geguckt. Die Balkanroute wurde geschlossen von den vier Visegrad-Staaten. So, also da kann man sehen, die sind schon auch handlungsmächtig als politisches Bündnis, egal was man von dieser Schließung hält. Aber sie immer dann von außen in dieser Gesamtheit zu betrachten, ist politisch kontraproduktiv. Diese Länder sind sehr unterschiedlich. Polen macht einen Großteil dieser 64 Millionen Menschen aus, also an die knapp 40. Das sind bei weitem die meisten. Andererseits, die Führungsrolle zum Beispiel hatte jetzt bei puncto Balkanroute eigentlich eher Orban. Und die sind einfach sehr unterschiedlich in ihrer Geschichte, in ihrer mentalen Prägung. Die Sprachen sind ja auch zum Teil sehr unterschiedlich, nur Ungarisch versus eben die westslawischen Sprachen, ganz andere Herrschaftstraditionen. Und insofern, also jetzt mal rein auf dieser politischen Ebene, wäre mein Rat, die immer einzeln zu betrachten und nicht als Block zu behandeln. Das ist politisch ein Fehler. Wie schon festgestellt wurde, sie selber, also die Bürger dieser Visegrad-Staaten, wüssten wahrscheinlich mit Visegrad, das ist eine Stadt in Ungarn am Donau, an der Donau, ein Kaff, ja. Die wüssten eigentlich nicht so viel damit anzufangen. Wird sich Österreich diesen Visegrad-Staaten anschließen? Ich glaube nicht wirklich, wenn dann annähern, aber dann hätte man wahrscheinlich schon, ich glaube, damit würde es dann auch wieder vermutlich enden. Also diese Identifikation ist nicht so da. Was besagt das zum Verhältnis zur EU? Da ist eben wieder das Politische wirksam, ja, dass man jetzt eben gemeinsam als Block, als Interessengemeinschaft auftritt. Das ist ja erstmal nicht illegitim, sondern nützlich. Aber wie gesagt, von außen, man müsste dann schon diese Staaten einzeln irgendwo abholen. Das gilt auch für die Flüchtlingspolitik, und da gab es auch Fehler im Westen, ja, dass man sie eben nicht abholt. Polen, ja, wird jetzt von der PiS regiert, aber es gab zum Beispiel damals im Herbst 2015, vor dem Regierungswechsel, aber durchaus noch danach, kirchliche Initiativen aus Nächstenliebe heraus, man muss doch ein paar Flüchtlinge nehmen. Es gab zivilgesellschaftliche, also andere nicht-kirchliche, da hätte man ja auch mal ansetzen können und versuchen, eben diese Bündnispartner zu holen. Es gibt ja auch dieses andere Polen nach wie vor, die PiS hatte einen Stimmenanteil von 37,6% und hat aufgrund verschiedener Umstände eine absolute Mehrheit, verhält sich politisch so, als hätten sie eine Zweidrittelmehrheit. Also da haben wir natürlich ein Demokratieproblem, klar. Aber es gibt ja auch das andere Polen und gerade die Tschechische Republik, das ist nochmal ein anderes Kapitel, geht ja durchaus auf Distanz, ja, und würde sich, glaube ich, dann schon aus historischer Verbundenheit und anderen Gründen mentalitär, wenn es spitz auf Knopf steht, das ist nicht gesagt, dass die sich den anderen Bündnispartner zuwenden, sondern vielleicht den anderen, aber diese spitz auf Knopf kann man ja vielleicht auch durch kluge Kompromisse vermeiden. Warum ist die EU nicht so populär? Das sind politische Konflikte, aber es gibt auch manchmal ganz basale Dinge. Letztes Jahr zum Beispiel mal aus der Perspektive dieser Länder, die haben festgestellt, die Belieferung mit Konsumprodukten, das, was sie in den Supermärkten zu kaufen bekommen, da wird wirklich minderwertiges Zeug von den westlichen Supermarktketten in diese Länder geliefert. Also da steht Iglo-Fischstäbchen drauf, ja, aber in Wahrheit ist es halt die Qualität unter einem Billigprodukt bei deutschen Discountern wie Lidl. So, das ist natürlich keine schöne Erfahrung, wenn man feststellt, man wird sozusagen vom Westen eigentlich, ja, Entschuldigung, beschissen. Ja? Natürlich von den Konzernen und nicht von der EU, aber das weckt dann natürlich schon so, das schließt an die Minderwertigkeitskomplexe, die indirekt ja erwähnt wurden. Das macht kein gutes Bild, ja? Und da fühlt man sich halt dann einfach schlecht behandelt und nicht gleichwertig behandelt. Und das zum Beispiel, diese Konsumgütersache, das war ein wirklicher Schock. Gab es ja auch schon mal in der deutschen Geschichte. Ne? Also in Ostdeutschland, was da ankam an Konsumprodukten, aber gelegentlich auch an Vertretern westlicher Eliten, war auch nicht immer das, was man sich gewünscht hat. Nach 89 und das hat auch entsprechende Abwehrreaktionen hervorgerufen. Ja, vielleicht so viel in Kürze. Das andere ist dann mit den Demokratieproblemen, was noch angesprochen wurde. Aber ich höre jetzt mal wieder auf, weil sonst kommen wir ins Tausendste.
Wir kommen noch auf mehrere andere Themen. Ich will das nur bestätigen. Ich, wenn ich in Polen bin, werde sehr oft gefragt, ob es wirklich stimmt, dass das Waschmittel aus dem Westen bei uns so viel besser sei als das, was man in den polnischen Supermärkten Biedronka oder Piotr i Paweł zu kaufen bekommt. So, jetzt fiept hier irgendwas. Ich möchte aber noch mal fragen, wir haben jetzt so eine Mischung aus ökonomischen Problemen erwähnt und aus politischen. Alle drei, was würden Sie sagen, was ist wichtiger für das gesellschaftliche Klima, für die Atmosphäre in ihren Ländern im Moment? Ist es das Gefühl, ökonomisch benachteiligt zu sein? Oder ist es das Gefühl, Westeuropa will uns zwingen, Flüchtlinge aufzunehmen, die wir nicht haben wollen? Also ist es ein politisches, kulturelles Problem oder eher ein ökonomisches?
To, jeśli mogę, to chyba tak jak zastanawiać się, czy na pole prostokąta ma większy wpływ duży bok, czy mniejszy bok.
Das ist so in etwa, als man überlegen würde beim Rechteck, welche Seite einen größeren Einfluss hat.
Ja brałem udział w obronie teraz Puszczy Białowieskiej przed wycinką tego obiektu z listy UNESCO, chronionego przez dyrektywy europejskie.
Ich wollte eigentlich das von dem Białowieski Urwald sprechen, von dieser Rodung und von dieser...
Przed wycinką.
Also vor dieser Rodung, was dort, dort passiert ist.
Jednym z argumentów lasów państwowych, czyli firmy, która chce ten las użytkować...
Die Argumentation der staatlichen Försterbetriebe, also das sind die Betriebe, die diese Wälder bewirtschaften wollen...
Było to, że jesteśmy inspirowani przez Zachód, że jesteśmy sponsorowani przez kraje zachodnie i które mają w tym jakiś swój interes.
War das, dass wir bestimmt von Westen gesponsert werden, von den westlichen Ländern, die bestimmt irgendein Interesse dran haben.
A więc jakiś taki brak zaufania, tak?
Also Vertrauensmangel.
A z drugiej strony te ekonomiczne argumenty czy czynniki mieszają się z czynnikami politycznymi.
Andererseits vermischen sich die
der Demokratie und so weiter, das ist ja klar, weil überall, muss ich sagen, wurde langsam die Demokratie auf Business reduziert. Und jede Nation, ich hasse schon diese Nationen, Nationalitäten, das ist wirklich Konstrukt vom 19. Jahrhundert und noch zum Beispiel in Tschechien im 19. Jahrhundert konnte man entscheiden, bin ich der Deutsche oder Tscheche? Und dabei waren wir alle Österreicher. Also wir sind auch junges, sehr junges Land. Also wir sind wirklich Menschen. Und wenn dieser Nationalismus bringt da nur, jetzt auch Polen, bei uns nur loyale Kultur, loyale Literatur, die Nation unterstützt. Und selbstverständlich, das ist nur die Richtung zu Provinzialismus, zum Folklore, zu dieser Heimatkunst. Und jede Nation hat andere Nationen, die für diese Nation die Bürger der zweiten Kategorie sind. Also wenn aus der Ukraine die Menschen bei uns sind, sie wirklich arbeiten wie die Sklaven. Sie arbeiten da in den... Und das war ähnlich wie zum Beispiel in England, waren wieder Polen und Tschechen und die konnten dort auch nur als Putzfrauen und ich weiß nicht wo. Und das ist sehr interessant, wie diese Klischee, diese Vorurteile, wissen Sie, was ich meine? Wenn zum Beispiel ich da bin und Sie sagen, ja, ich bin aus Osteuropa, aus Tschechien, aha, wenn ich sage, ich bin aus New York, das sind schon Konnotationen. Und das ist so gefährlich. Und ich muss jetzt sagen, das war ein schönes Erlebnis mit einer, das ist Autorin aus Rumänien, wenn wir schauen, und sie lebt in Berlin. Und sie hat die neue Wohnung und in der Nähe hat sie immer Blumen gekauft. Und die Verkäuferin hat sie gefragt, ja, sie haben Akzent, woher? Musste auch Kunst und so weiter jetzt kompromisslos sein. Also auf Ihre Frage hätte ich viele Fragen.
Pytał pan o Rosję i uchodźców z Ukrainy.
Sie haben nach Russland und dann nach ukrainischen Flüchtlingen gefragt.
Historia mojego kraju. Czy najważniejsze wydarzenia w historii mojego kraju są wypadkową wpływów tych właśnie rosyjskich, austriackich czy pruskich?
Die wichtigsten Ereignisse in der Geschichte meines Landes sind sehr stark mit Ereignissen oder beziehungsweise mit dem Einfluss von Russland, von Österreich, von Preußen verbunden.
Jedno z ważniejszych wydarzeń w historii tego kraju to podział Polski pod koniec XVIII wieku pomiędzy trzy państwa, Prusy, Austrię i Rosję.
Das ist eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte Polens, in die Teilung Polens unter Russland oder zwischen Russland, Preußen und Österreich.
I to nawet każdy polski liberał pamięta i formułując swoje wypowiedzi na temat Unii Europejskiej, gdzieś to z tyłu głowy też zawsze ma.
Und selbst jeder Liberale hat das im Hinterkopf, wenn er seine Aussage zu EU trifft.
Dlatego, kiedy słyszymy o agresji rosyjskiej na Ukrainie,
wenn wir also hören russische Einmischung oder Aggression in der Ukraine,
a jednocześnie jesteśmy świadkami takich inicjatyw gospodarczych jak ten rurociąg.
Und gleichzeitig Zeugen sind solche Sachen wie diese schon genannte Pipeline.
To jako społeczeństwo, naród, wybieramy polityków, którzy nam gwarantują to bezpieczeństwo, zapewniają nam to bezpieczeństwo.
Wählen wir natürlich als Volk diese Politiker, die für unsere Sicherheit sorgen oder diese garantieren.
Oczywiście ich zapewnienia często są fikcją, nie są prawdą, nie są realne, nie są do spełnienia.
Diese Zusicherung der Politiker sind Fiktion, sie sind nicht wahr, sie sind teilweise auch nicht zu erfüllen.
Nazywa się to populizm, ale działa.
Das heißt Populismus, aber es funktioniert.
Österreich hat besonders enge Beziehungen zu Russland.
Ja, ja, die waren auch jetzt für Nord Stream 2. Das ist die ÖMV, ja, also die noch teilweise staatliche Mineralölgesellschaft, die da auch gerne mitmischen würden. Die haben das schon versucht mit dem sogenannten South Stream, was dann gescheitert ist. Ja. Da einen speziellen Deal zu machen, das war übrigens genau in der Zeit, als es diese russische Intervention in der Ostukraine gab, also im Donbass. Genau gleichzeitig. Da kann man nicht nur noch, wie soll man sagen, mit Zynismus drauf reagieren, oder in dem Fall ich damals mit Schadenfreude, weil es dann gescheitert ist aus anderen Gründen. Ansonsten, natürlich muss es aber auch im Interesse sein, ein zumindest rationales Verhältnis mit Russland zu haben. Das ist auch klar, ja? Dass man mit diesem Land in irgendeiner Weise eine Zusammenarbeit haben und finden muss.
Ja? Ja, da gebe ich Ihnen dann nur noch ganz kurz den Hinweis. Schauen Sie mal, wie gut Bonds russischer Unternehmen gestern in London platziert worden sind, obwohl zur gleichen Zeit Diplomaten ausgewiesen worden. Aber das ist ein großes Thema. Ich würde hier gerne noch 2 Stunden weiterreden, aber die Messe möchte das nicht und Sie möchten vielleicht auch einen Kaffee trinken. Ich habe nur eine Bitte. Lassen Sie sich von allen verschiedenen Nachrichten, die es gibt, und 17.05 Uhr bin ich jeden Tag auch deprimiert, nicht abschrecken. Fahren Sie einfach hin. Es sind wunderbare, interessante Länder. Und wenn man mit offenen Augen durch dieses Land, in dem wir leben, hier geht, dann trifft man auch ständig Menschen von dort. Darüber haben wir nicht geredet, über die vielen, die weggezogen sind aus den osteuropäischen Ländern. Aber fahren Sie dahin, es gibt unterirdisch Kriegsströme in Europa, die mir im Moment ein verlässlicheres Fundament für ein Zusammenleben scheinen als die politische Szene. Ich würde da gerne zum Abschied Karl Schlögel zitieren, der auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse steht. Großartiger Osteuropa-Historiker, der hat schon Mitte der 80er Jahre gesagt, die wahren Abenteuer, die lauern in der unmittelbaren Nachbarschaft und die wahre Fernreise führt in das nächste Land. In diesem Sinne danke ich Ihnen hier oben und Ihnen da unten für Ihre Geduld. Eine schöne Messe noch. Weg 800, Droga 816, das gibt es auf.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.